Liebe Gemeinde, in unserem letzten Textabschnitt hat Paulus sehr deutlich gemacht, wie ernst das Problem eines anderen Evangeliums ist. Und er hat nochmal doppelt unterstrichen, Verse 8 und 9, erstes Kapitel Galaterbrief, doppelt unterstrichen, egal wer euch ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. Wir haben uns angeschaut, dass es eine ganz klare Bedeutung hat und nicht einfach so eine Floskel ist, das sei verflucht, sondern das ist ein feststehender jüdischer Begriff, hebräischer Begriff gewesen. Paulus hat klar gemacht, richtiges oder falsches Evangelium, das ist eine Frage von Leben und Tod. Und deshalb dürfen wir auch keinen Spaß verstehen. Das ist ein Punkt, da dürfen wir überhaupt nicht tolerant sein, weil ein falsches Evangelium verkleidet sich sozusagen als echtes. Die Menschen denken, sie haben eine gute Botschaft, eine Rettungsbotschaft, aber sie ist nicht wirksam. Wir hatten das unter anderem verglichen mit einem Plagiat von einem lebenswichtigen Medikament. Sieht erstmal richtig aus, schmeckt vielleicht sogar im ersten Moment richtig, aber ich werde nicht von gesund. Das ist das Problem des falschen Evangeliums. Und dann im letzten Vers, im Vers 10, sagt Paulus, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Und dann kommt ein Abschnitt, der beim ersten Überfliegen uns etwas irritieren könnte. Denn ungefähr 1,5 Kapitel lang, sogar noch etwas länger, 1,5 Kapitel lang erzählt Paulus von sich. Und wenn wir den Zusammenhang nicht beachten und uns nicht genau anschauen, was er hier berichtet, könnten wir meinen, es ist so etwas, was man durchaus immer wieder mal hört, wo jemand sagt, ich gebe ein Zeugnis, aber eigentlich erzählt er die ganze Zeit nur von sich selber und was er Tolles gemacht hat und wo er Verantwortung bekommen hat und wo er eine tolle Ausbildung gemacht hat und wo er sich so ganz toll verändert hat. Also so ein ganz schlechtes, falsches, menschenbezogenes Zeugnis, so könnte man erstmal meinen. Paulus, was ist denn los? Was musst du jetzt die ganze Zeit von dir selber reden? Es geht doch um das richtige oder falsche Evangelium. Dieser Schein trügt. Er trügt ganz eindeutig. Und der Schlüssel dazu ist eben dieser Vers 10. Seht ihr, wie gefährlich das ist, wenn man nur die Hälfte von einem Vers sich anschaut. Und Vers 11. Also sozusagen das Bindeglied zwischen den beiden Textabschnitten. Noch einmal, was sagt Paulus hier? Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder versuche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings dem Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Also macht gleich keinen, entweder will ich Menschen gefallen und dienen oder dem Christus. Eins von beiden geht nur. Wenn ich Christus gefallen will und ihm diene, dann werde ich oft Menschen nicht gefallen. Dann werde ich anecken, dann werde ich Probleme kriegen und Ablehnung bekommen. Aber das möchte ich auch. Ich möchte lieber Christus gefallen als harmoniesüchtig zu sein. Vers 11, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Und diese beiden Verse sind die Einleitung zu diesen 1,5 Kapiteln, also letztlich bis Ende Kapitel 2, wo Paulus klar macht, wer er ist, wer dieser neue Mensch Paulus ist, wie das geschehen ist, wie sein bisheriger Lauf war, und zwar nur eben aus diesem Grund, um klarzumachen, dass er nicht sein eigenes Evangelium verkündigt. Dass er nicht irgendeine Menschenlehre hier weitergibt. Dass er weder den Judaisten gefallen will und dass er sich noch nicht mal zentral orientiert an den ersten Christen, die es schon gab, auch nicht an den Aposteln, sondern dass sein bisheriger Dienst vor allem davon geprägt ist, dass Gott ihn führt. Er berichtet in dem Abschnitt, den wir uns gleich anschauen, kurz von seinem alten Leben, was bekannt ist. Er berichtet davon, wie Gott selber ihn ergriffen hat und ihn in diese neue Stellung versetzt hat. Und er berichtet davon, wie er unabhängig von den anderen Aposteln lange Zeit agiert, geleitet allein von Gott. In den ersten 10 Versen von Kapitel 2 geht es dann darum, dass er aber auch durch die anderen Apostel anerkannt wurde, zum einen, und dass er keine Furcht hatte, den falschen Lehrern zu widerstehen. Und dann Verse 11 bis 14, Kapitel 2, macht er nochmal deutlich, sogar dem Petrus, also dem Sprecher und einer der Säulen der ersten Gemeinde und der Apostel, dem widersteht er, als er sich falsch verhält, als er heuchelt. Und ganz zum Schluss ab Vers 15, also 2 Vers 15 bis 21, das ist nochmal sein Bekenntnis als jemand, der eine pharisäische, judaistische, theologische Ausbildung genossen hat, davon geprägt ist, aber jetzt umgekehrt ist zum Christus. Und dies ganz deutliche Bekenntnis, das schließt diesen Abschnitt ab. Und es geht eben nur darum, ich bringe kein anderes Evangelium. Ich bin von Gott berufen, ich bin von Gott geleitet, aber ich arbeite mit den anderen Aposteln zusammen. Und trotzdem bin ich nicht einfach nur ein Nachläufer, ein Trittbrettfahrer der anderen Apostel. Und es geht ihm, worum? Um die Lehre und damit um Gottes Ehre und Gottes Willen. Er macht deutlich, ich rede nicht, um Menschen zu gefallen. Und es geht mir nicht darum, menschengefällig zu sein, sondern Christus zu dienen. Und davon ist mein ganzer Weg gekennzeichnet. Er will hier nicht deutlich machen, dass er keine Fehler hat. Er stellt sich nicht als irgendein Superchrist dar, sondern er zeigt immer wieder auf Gott. Das ist der Kern von seinem Zeugnis. Und das ist übrigens auch der Unterschied zwischen einem menschlichen schlechten Zeugnis und einem guten, heiligen Zeugnis. Wenn ich ein Zeugnis geben soll, dann soll das die ganze Zeit auf den Herrn zeigen und nicht auf mich. Und dann habe ich das und dann habe ich... Nein, sondern was hat der Herr gemacht? Und das macht er hier. Das ist eben seine Stärke. Das ist der Kern von diesem Zeugnis. Wenn ich das gemacht hätte, ja, dann könnte ich menschlich stolz sein, okay? Aber meine Botschaft hätte keine Autorität. Und wie ihr schon gelesen habt, der Titel der heutigen Predigt ist auch Autorität, eine Berufungsfrage. Paulus dürfte keine Lehrautorität haben, wenn er nicht von Gott selbst berufen ist. Wenn es nicht Gottes Botschaft ist, sollte seine Botschaft keine Autorität haben. Aber da sie es ist, und das belegt er hier, hat sie eben Autorität, aber nicht Paulus, sondern göttliche Autorität. Das ist der Unterschied. Wir werden uns die Verse 11 bis 24 aus Kapitel 1 anschauen. Wir müssen es etwas kleinschrittig tun. Es sind keine klassischen drei Punkte. Und damit ihr aber euch nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren müsst, was war jetzt nochmal der Punkt davor? Wie heißt nochmal genau der Punkt jetzt? Habe ich heute Morgen noch schnell so kleine Merkzettel vorbereitet. Wäre toll, wenn ihr die jetzt verteilt und auch an die Leute denkt, die vorne im Forum sitzen. Dankeschön, sehr lieb von euch. Dann habt ihr hier noch einmal den Überblick. Also wir werden uns in 5 kurzen Punkten anschauen. Was sagt der Paulus hier, was bedeutet es? Lass mich noch einmal kurz beten und dann starten wir voll durch. Herr Jesus Christus, vielen Dank für dieses wunderbare Zeugnis von Paulus, was aufzeigt, woher seine Botschaft kommt, dass es nämlich deine Botschaft ist, dass er sie sich nicht irgendwie angeeignet hat, sondern dass du sie ihm anvertraut hast. Herr, so wie du uns auch deine Botschaft anvertraust. Herr, wir sind keine Apostel, aber wir sind deine Kinder, wir sind deine Diener und Knechte und auch uns vertraust du dieses Wort an, in einer ganz besonderen Art und Weise. Bitte hilf, dass wir gut damit umgehen, dass wir unserem Auftrag nachkommen, es verkündigen, es weitersagen, es Menschen erklären und es groß machen. Und bitte lass es scheinen in unserem Leben, Herr. Und bitte gebrauche auch diese Predigt heute dazu. Amen. So, ich denke, einige von euch sind schon mal versorgt und dann können wir guten Gewissens starten. Unser erster Blick, das sind die ersten 2 Verse 11 und 12, ist die unmenschliche Botschaft. Die unmenschliche Botschaft. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also unmenschlich im wortwörtlichen Sinne, nicht von Menschen. Nicht an Menschen orientiert. Und so sagt Paulus als erstes auch erstmal, von welcher Art ist sein Evangelium nicht, was er verkündigt. Nämlich, dass es nicht von Menschen stammt, dass es nicht nach dem Menschen ist, so könnten wir das auch übersetzen, was dort steht. Oder im Zusammenhang am schlüssigsten, nicht dem Menschen gemäß ist. Also es ist nicht bedürfnisorientiert. Es ist überhaupt nicht humanistisch, dieses Evangelium. Wir müssen sogar ganz ehrlich sagen, das Evangelium ist ohne Gottes Wirken an uns unattraktiv. Ich denke, am deutlichsten zumindest, was ich jemals gehört habe, hat das Wolfgang Bühner einmal ausgedrückt in seinem Vortrag, was ist das Evangelium? Wie er gesagt hat, das Evangelium entspricht eher einem Brechmittel, was man nur einnimmt, wenn man verstanden hat, dass man sich vergiftet hat. Dieser Nachsatz ist sehr wichtig. Und dann ist es aber auch korrekt. Es ist in diesem Sinn nicht attraktiv, weil es eben nicht meinem alten Menschen entspricht, nicht meiner Natur entspricht. Es lässt sich schlecht bewerben. Und deshalb ist ja oft diese große Gefahr, wenn Menschen anderen Menschen das Evangelium bringen wollen, dass sie das Evangelium versuchen zu entschärfen oder ein bisschen aufzufrischen, aufzuhübschen. Und dann sind wir genau in der Gefahr, in die wir kommen, wenn wir diesen Abschnitt, der zuvor kam, nicht gut kennen. Ein anderes Evangelium, große Gefahr. Aber das echte Evangelium ist erstmal nicht schmackhaft. Dafür ist nur ein Mensch offen, wenn Gott schon an ihm Vorbereitung getroffen hat. Wenn er schon die Ohren aufgemacht hat, die sich eigentlich zuschließen, wenn sie sagen, nee, ich bin schlecht und ich kann mich überhaupt nicht selber retten und ich muss mich verlassen auf Gnade, ich kann nicht mal was leisten. Total unattraktiv. Ja, so ist es, richtig. Unmenschlich, nicht humanistisch, nicht auf das Wohlgefallen von Menschen ausgerichtet, nicht gemacht, um menschlich zu begeistern. Und es ist wichtig, dass wir das im Blick haben, wenn wir dieses Evangelium verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen nicht versuchen, das Evangelium zu schminken. Dann ist es ein anderes Evangelium. Wir haben den Auftrag, mit einer unattraktiven Botschaft Menschen zur Rettung zu rufen. Das gehört zu unserer Aufgabe. Wie schön, dass Gott es eben selber ist, der dann doch Menschen bereit macht, doch zuhören lässt, doch überlegen lässt und letztlich dafür sorgt, dass Tote lebendig werden dadurch. Wir kennen alle diesen so berühmten Vers und den ganzen Abschnitt aus 1. Korinther 1, ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Genau das ist die Situation. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und lest es im Gesamtzusammenhang. Nur eine kurze Erinnerung daran. Genau das ist die Situation. Es ist nicht menschlich, nicht sympathisch erstmal, ohne Gottes Eingreifen. Aber es ist eine Gotteskraft, wenn wir geistliche Augen haben. Ja, und Paulus macht jetzt hier deutlich, wir schauen uns das schön in Häppchen an, woher stammt sein Evangelium nicht? Vers 12a, er hat es nicht empfangen von Menschen. Und das macht er jetzt im weiteren Zusammenhang auch nochmal deutlich, auch nicht von den anderen Aposteln. Er hat es nicht von ihnen empfangen und er hat es auch nicht von Menschen gelernt. Das heißt, die Quelle ist unmenschlich. Unmenschliche Quelle, unmenschliche Botschaft, unmenschliche Quelle. Und woher stammt sein Evangelium? Ja, Vers 12b, durch eine Offenbarung und von wem? Von Jesus, dem Christus, also von Jesus, dem Erlöser, dem Gesalbten, dem Retter. Und er sagt, eine himmlische, göttliche Quelle hat sich aufgetan. Und jetzt müssen wir meinen, ja gut, okay, hier fängt dann aber doch langsam der Stolz an. Aha, Paulus, also du hast das so ganz speziell bekommen von Gott, so eine extra Offenbarung nochmal. Heute sollten wir sehr berechtigt ganz große Fragezeichen in die Luft hängen. Aber er macht jetzt gleich in dem nächsten Versen deutlich, nicht weil ich so ein toller Typ bin, nicht weil ich so ein erkenntnisvoller, frommer, gottestreuer Typ war zuvor, überhaupt nicht. Oder anders gesagt, nicht, weil ich es irgendwie verdient hätte. Nämlich, das ist schon Punkt 2, der unwahrscheinliche Apostel. Unwahrscheinlicher Apostel. Verse 13, 14. Paulus erinnert an seine Vergangenheit. Er sagt, denn ihr habt ja von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört. Ihr habt ja davon gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Paulus hatte einen Ruf. Er hatte einen Ruf der Vergangenheit. Und das war kein schöner. Saulus war eine Schreckensgestalt. Das müssen wir uns klar machen. Für Christen war er eine echte Schreckensgestalt. Und er leugnet diese Vergangenheit nicht. Und das Spannende ist, er sagt nicht mal, da sind wir dann gleich schon im nächsten Punkt, er sagt noch nicht mal, ja, und ich habe mich dann bekehrt und ich habe erkannt, dass es besser ist, Gott zu folgen. Nein, es ist ein durchgehend wirklich gutes Zeugnis, was hier festgehalten ist. Er erinnert an seinen alten Wandel, erinnert an sein gottesfeindliches Leben, wie es kaum deutlicher sein könnte, um Gottes Wirken groß zu machen, um Gottes Eingreifen groß zu machen. Nochmal, der Kern in gutes Zeugnis ist, dass Gott, er hat es gemacht. Er hat einen Typen wie mich, so einen Christenhasser, einen Christenjäger, den hat er ergriffen. Ja, kommt in Punkt 3 gleich mit dem Ergreifen. Und was macht diesen alten Saulus aus? Das führt er hier an, ein Feind von Gottes Gemeinde. Und zwar über die Maßen, also mit hoher Motivation, mit hoher Konsequenz. Also er nutzt nicht mal eine Chance, um den Christen nachzustellen. Er wurde scheinbar irgendwann zum hauptberuflichen Christenjäger. Er verfolgt die Gemeinde, er zerstört die Gemeinde. Das sagt er selber hier. Verfolger und Zerstörer. Und mit welchem Mittel? Ja, schlussendlich auch mit Gewalt. Aber was war sein effektivstes Mittel? Und das müssen Christen sich heute auch wieder gut bewusst machen. Das effektivste Mittel der Christenverfolgung ist Angst machen. Wenn uns Angst gemacht wird. Wenn wir weggelaufen und kuschen, bevor irgendwas passiert ist. Und das ist menschlich. So. Das ist ganz menschlich. Das kommt ganz schnell von alleine. Und damit wird gearbeitet. Angst machen, um uns zu vertreiben, um uns auseinander zu dividieren, um uns abzuhalten von dem Guten, was wir zu tun haben. Und das hat der Paulus gemacht. Und schon in ganz jungen Jahren, in Jahren, wo seine Altersgenossen sich um andere Dinge gekümmert haben, da war er ein Eiferer des Gesetzes und der Menschengesetze. Also von Gottes Gesetz und Überlieferung der Väter. Das bedeutet das, was drumherum gebaut wurde. Also Rabbi so und so hat gesagt, und wir machen einen Zaun ums Gesetz, um ganz sicher zu gehen. Wir machen noch 12 Regeln dazu für jede Regel, damit man nicht aus Versehen sündigen kann, gegen Gottes Gebot verstoßen kann. Und wie gesagt, was die altehrwürdigen, weisen Väter uns überliefert haben, das stellen wir dem Gesetz gleich. Und er ist total drin aufgegangen. Er war erfolgreich da drin. Und er erzählt das auch nochmal in Apostelgeschichte 22 zum Beispiel. 22, ich lese mal ab Vers 2. Da heißt es, als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger und er sprach, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte, wie mir auch der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Und was ist die Zusammenfassung dieses Altzeugnisses, also Zeugnis über sein altes Leben? Er verteidigt sein Apostelamt gerade, darum geht es. Ne? Er ist der absolut unwahrscheinlichste Apostel von allen. Jeder Apostel war unwahrscheinlich im Sinne von, die haben es nicht verdient. Und wenn man sich ihr früheres Leben anguckt, hätte man nicht erahnt, dass Gott so etwas mit ihnen vorhat. Aber er ist ganz sicher der Allerunwahrscheinlichste. Er als Zeuge Jesu, dass er Autorität bekommt, dass er so einen Auftrag bekommt, dass er überhaupt umkehrt zu diesem Jesus, den er wahrscheinlich zu Lebzeiten auch mal irgendwo erlebt hat, aber zu dem er sich erst bekehrt hat, als Jesus nicht mehr hier auf Erden war. Wie kann der denn ein Zeuge sein, ein Positivzeuge? Und dann so einer. Nochmal, als die Christenverfolgung da so richtig losging unter den Juden, als diese Sekte der Christen, die muss fertig gemacht werden, die müssen wir ausrotten, auslöschen. Diesen Jesus, den haben wir, aber es geht immer weiter und die werden immer mehr. Wir müssen was gegen die machen. Da war ja einer der Kämpfer. Da war einer der Religionssoldaten. Und Gott macht ihn zum Apostel. Total unwahrscheinlich. Und das macht sein Zeugnis in mich stark. Drittens, die unmenschliche Berufung. Vers 15 und 16a. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Einmal klar, seine Berufung war von Gott und durch Gott und zu Gott und für Gott. Das heißt, zusammengefasst, Menschen haben überhaupt gar keine Rolle drin gespielt. Er war der einzige Mensch in dieser Rechnung. Und überall anders, auf allen anderen Plätzen, stand der Herr selber. Kein Rühmen für ihn, aber auch kein Rühmen für irgendwen anders, außer für den Herrn. Wann wurde er berufen? Er sagt das hier deutlich, als es Gott gefiel. Gott bestimmte den Zeitpunkt nach seinem Willen. Er sagt nicht, naja, dann habe ich mich genug hochgearbeitet, dann habe ich mich eingeschleimt und mir Posten verschafft und mir Wissen angeeignet, mir Urkunden an die Wand gehängt und dann wurde ich berufen. Nein, als Gott es wollte, nach Gottes Plan. Ich war der Empfänger, aber ansonsten war ich da keine aktive Kraft. Ich war der Empfänger. Und welche Vorbereitungen gab es auf diese Berufung? Er sagt, Gott sonderte ihn noch vor der Geburt aus, nämlich, dass er als Teil von Gottes Volk geboren wurde. Gott hat die ganze Zeit seinen Plan und hat den verfolgt. Er hat aber es hinterher erkannt. Und ich denke, so geht es uns allen. Im Rückblick auf unser Leben und auch mit hoffentlich wachsender geistlicher Reife können wir Dinge der Vergangenheit auch anders einordnen oder zumindest erahnen. Ich glaube, da hat Gott schon eingegriffen. Ich glaube, da hat Gott mich schon gerufen. Da hat Gott mich so bewahrt, weil ich war kurz davor, das und das zu tun. Und wenn ich mir angucke, der lange Weg, den Gott für mich vorbereitet hat, bis ich das erstmal in einer Gemeinde saß und das erstmal in einer guten Gemeinde saß, und ich das erste Mal aus der Bibel was verstanden habe, das ist ein langfristiger Plan. Aber wir stehen nur im Rückblick. Kleine Häppchen. Was war es bei ihm? Seine Eltern? Sein Umfeld? Die Möglichkeit, dass er theologisch auch so unterwiesen wurde? Es war eine bruchstückhafte und in weiten Teilen auch falsche Theologie. Aber er war in den Schriften des Alten Testaments sehr gut unterwiesen. Er war auch im Judaismus sehr gut unterwiesen. In der jüdischen Religion, wie sie sich inzwischen etabliert hatte. War sehr gut unterwiesen, er war ein Experte in diesem Sinne. Und das war Gottes Vorbereitung, auch wieder nicht seine Leistung. Und so ist es bei uns auch. Nicht ohne Grund hat Gott dich in diese Familie gestellt, in der du geboren und aufgewachsen bist. Nicht ohne Grund. Und vielleicht sind das sogar zwei unterschiedliche Familien bei dir. Vielleicht bist du bei anderen Eltern aufgewachsen, die dich gar nicht geboren haben. Auch das ist Teil von Gottes Plan. War es ein gläubiges Umfeld oder ein ungläubiges? alles Teil von Gottes Vorbereitung. Zu welchem Volk gehörst du? Ja, noch dürfen wir das sagen, ohne eingesperrt zu werden. Volk. Welches Volk hat Gott dich gestellt? Das hat auch eine Bedeutung. Welche Zeit? Welche Geschichte? Welche Kultur? Und so weiter und so fort. Das sind alles keine Zufälle. Das ist alles Teil von seinem Plan, auch mit dir. Auch wenn wir nicht Apostel sind. Auch wenn wir uns nicht im Galaterbrief verteidigen müssen. Aber es hat eine Bedeutung. Ja, berufen wurde er, nochmal auf welcher Grundlage? Total unverdient. Nur aus Gnade. Nochmal. Gott dachte nicht, oh, da habe ich aber einen guten Fang. Der ist ja schon so schön vorbereitet. Das war ja schon alle seine Arbeit vorher. Nein, kein Rühmen. Und Paulus bekennt das selbst am Anfang des Römerbriefs. Ich lese mal ab Vers 4 aus Kapitel 1. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in der Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt geht's los. Durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Ich hab Gnade empfangen und ich habe auch aus Gnade diesen dieses Apostelamt empfangen. So, das ist die Grundlage. Und wie wurde es ihm offenbart? Er sagt, Gottes Sohn in ihm. Jesus nimmt Gestalt in Paulus an. Er ist nicht bei ihm, sondern in ihm. Und das ist auch keine Sonderstellung von Paulus. Wenn du Frieden mit Gott hast, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du es auch bekennen. Jesus in mir, weil ich durch den Geist immer mehr verändert werde in seine Gestalt. Und er wirkt nicht nur an, sondern direkt in mir, in meinem Herzen. Jesus zieht ein bei mir. Und wozu wurde das Ganze jetzt offenbart? Und das ist das Finale dieser Aussage. Es wurde ihm offenbart, damit er den Christus verkündigt, als das Zentrum und die Person des wahren Evangeliums. Das ist sein Auftrag. Christus verkündigen als das Zentrum und die zentrale Person des wahren Evangeliums. Und er bekommt eine neue Zielgruppe, könnten wir sagen. Eine Zielgruppe, die höchst anstößig war, auch für viele Christen der damaligen Zeit. Nämlich die Heiden oder die Nationen. Das heißt, nicht Israel, sondern die anderen. So können wir es auch zusammenfassen. Nicht Israel, sondern die anderen. Denen soll er diese Wahrheit bringen. Angekündigt ist das schon längst. Psalm 96, Vers 3. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Im Missionsbefehl, Lukas 24, 47. Und in seinem Namen soll Buß und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnt in Jerusalem. Also Jerusalem als Zentrum Israels, da zuerst und dann der ganzen Welt. Das mit Jerusalem und Israel, das konnten alle noch gut verkraften. Aber die Vorstellung, dass die da draußen, die nicht zu Gottes Volk gehören, mit hineingenommen werden sollen, war für viele ein großer Anstoß. Und er bekommt jetzt diesen Auftrag. Nochmal, er, der anstößigste überhaupt, der Christenjäger, wird berufen, darf sich bekehren, bekommt ein neues Leben, ungerechtfertigterweise, bekommt dann noch diesen Auftrag und du pharisäischer Theologe, du gehst jetzt zu den Heiden. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wäre das nicht die Realität? Man müsste irre sein, um sich das auszudenken. Bei jeder Romankritik müsste man sagen, abstrus, konstruiert. Wer soll das denn glauben? Was ist jetzt die Folge, als er diesen göttlichen Auftrag bekommt? Und jetzt macht er eine neue Perspektive auf. Jetzt ging es um seine Berufung die ganze Zeit, um diese Offenbarung, die er bekommen hat, dass Gott ihn errettet und ihm diesen Auftrag gibt. Er beginnt diesen Auftrag, ohne sich mit Fleisch und Blut zu besprechen. Das heißt, was macht er nicht? Er macht keine strategischen Pläne. Also er wird ganz sicher nachgedacht haben, das tut er immer wieder, und prüft das vor Gott. Aber er macht jetzt hier nicht den großen Masterplan auf. Und er fragt auch nicht Menschen um Erlaubnis. Wenn wir uns das vorstellen, wie würden heute Geschwister reagieren? Der Christenjäger bekehrt sich, bekommt einen Auftrag, der für alle anderen erstmal schwer zu schlucken ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann fragt er noch nicht mal. Dann geht er nicht mal zu ein paar altehrwürdigen Brüdern mit ein bisschen Ansehen. Das wäre wahrscheinlich durchaus ein Anstoß auch nochmal für manche. Aber es macht das nicht. Und er arbeitet sich auch nicht erstmal hoch. Und am Motto, naja, ich bin jetzt ja der Zusatzapostel, die irgendwie, ich gehöre irgendwie noch gar nicht zu der Truppe. Ich muss jetzt erstmal da so ein bisschen ankommen und da irgendwie was schaffen. Nein. Und er besucht auch keine Apostelschule. Gab es auch nicht. Ja? Es gab keine Apostelschule. Aber sagt, ja, ich meine, ich bin zwar theologisch ausgebildet, aber im Evangelium noch gar nicht. Ich muss jetzt ja erstmal, ihr seht, es geht immer in diese Richtung, wo er sagt, nee. Gott hat mir gesagt, mach das jetzt. Nicht, wenn du mal das und das erreicht hast oder dir das geschenkt ist, dann könntest du mal, sondern leg los. Obwohl Paulus hier ja einen, wie jetzt schon mehrmals erwähnt, einen speziellen neuen Auftrag bekommt. Und obwohl er theologisch wirklich im gewissen Sinne sehr gut ausgebildet war, trotz allem ist Berufung und Nachfolge eine direkt verbundene Normalität. Also kurz gesagt, das betrifft uns auch ganz genauso. Nämlich in dem Sinne, wenn der Herr uns ruft, dann meint er nicht, komm jetzt mal und fang mal irgendwann an mit dem Dienst. Sondern, wenn du zu mir gehörst, sollst du mein Knecht sein. Oder du bist automatisch mein Knecht. Dann handel doch so. Das ist nicht, dass wir als erstes in irgendwelche unentdeckten Gebiete ziehen sollten, um dort als Missionare zu dienen. Das sagt das nicht. Aber Nachfolge und Dienst gehören zusammen. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum wir keine passive Gemeindemitgliedschaft akzeptieren und sagen, wer Gemeindeglied wird, der muss bereit sein zu dienen und sich Gedanken machen, wie er dienen kann. Das ist eine Notwendigkeit. Weil ich kann dem Herrn nicht nachfolgen und die Hände in den Schoß legen. Das geht überhaupt gar nicht. Dann habe ich Nachfolge nicht verstanden. Und wie ist das bei den Jüngern? Jesus, als er seine Jünger ruft, was machen sie? Ich lese mal Matthäus 4, Vers 18 und folgende. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt, Petrus und dessen Bruder Andreas, die warfen die Netze in den See, denn sie waren Fischer, und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie zugleich ihre Netze und folgten ihm nach. Das ist praktisch, ne? Das ist konkret. Ja, da müssen wir nochmal gucken, und wir können jetzt auch nicht so einfach unsere Arbeit aufgeben. Das ist ein mittelständisches Familienunternehmen wahrscheinlich. Jesus, wir sind echt offen so für dich, ne? Und irgendwann, wenn Gott es will, ja, dann folgen wir dir auch. Nee, ganz klares Ding. Jesus ruft, los geht's. Altes Leben dagelassen, sie folgen Jesus nach, er läuft vor, sie gehen hinterher, er zeigt, was richtig ist, sie hören zu, sie machen nach. Wow. Und als er dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Das ist das Prinzip hier. Und so war es auch mit seinem Aposteldienst. Er braucht erstmal da keine Strategien, er braucht keine geistlichen Muckis, weil Gottes Auftrag hier deutlich ist. Also läuft er los. Und in diesem Sinn, und das ist auch unser vierter Punkt, ist er ein unabhängiger, abhängiger Apostel. Viertens, unabhängiger, abhängiger Apostel, 16b bis 22. Paulus macht jetzt klar, dass er auch weiterhin über lange Zeit menschlich unabhängig ist, aber gebunden in Christus. Also mit Jesus fest verbunden, aber keine Abhängigkeit von Menschen. Was das Evangelium betrifft, was seine Lehre und was seinen Dienst betrifft. Er sagt nicht, ich brauche niemand. Das ist auch falsch. Denn wenn niemand für ihn betet, wenn ihn niemand hinterfragt, wenn er sich niemand erklären muss, dann wäre auch ein Paulus ganz sicher auf ihr Weg gekommen. Und das ist auch ein zeitloses Problem, wenn Menschen meinen, dass sie so völlig unabhängig sind. Ich brauche letztlich keine Gemeinde, ich gehöre vielleicht irgendwo zu, aber da bin ich 5-mal im Jahr vielleicht. Und stattdessen ziehe ich hier rum und mache wichtigen Dienst, wie auch immer der nun aussieht. Dann ist es selten, dass, ich darf das mal so sagen, es ist selten, dass Geschwister dabei nicht geistlich abdrehen, auf ganz krumme Wege kommen. Das ist die Gefahr von dieser menschlichen Unabhängigkeit. Die Gefahr nämlich, wenn ich kein Korrektiv mehr habe, wenn ich keine Gemeinschaft mehr habe, wenn ich nur noch versuche, von mir selber zu leben. Große Gefahr eben auch immer für Prediger, Referenten und so weiter, aber nicht nur. Müssen wir im Blick haben. Was er hier aber meint, ist eben nicht das. Er sagt nicht, naja, ich mache hier so ein Einzelkämpfer-Christentum. Das meint er damit nicht. Sondern er macht deutlich, diese Inhalte, die ich bringe, diese Botschaft, die ich bringe, die wurde mir nicht von anderen auferlegt. Da haben mich andere nicht bequatscht. Ich wurde nicht manipuliert. Ich habe nicht irgendwas von wem anderen aufgegriffen. Sondern über so lange Zeit hatte ich als eigentliche Quelle nur Gott. Und erst dann kam das Korrektiv, erst dann kam die Gemeinschaft nach und nach. Er erklärt, er ging nicht nach Jerusalem, um sich dort von den anderen unterrichten und anerkennen zu lassen. Das macht er nicht. Sondern, wo ging er hin? Nach seiner dramatischen Bekehrung, haben wir eben in der Lesung gehört, er ging in die römische Provinz Arabien. Also von Hebräisch Araba. Araba heißt Wüste. Es ist die Region zwischen dem Roten Meer, Jordan, Euphrat und Persischem Golf. Also die Region, die wir heute umschreiben mit Nordägypten, Iran, Irak, Jordanien. So dieser ganze Bereich. Was er dort tat, es ist spannend, wenn man die Kommentare liest, was die Kommentatoren alles so wissen. Er war in der Wüste, in der Einsamkeit und jeder Christ braucht seinen Araber. Und so. Okay, ist interessante Gedankengänge, aber das ist nicht faktenbasiert. Wir haben keine Ahnung, was er dort tat. Wie lange er in dieser Region blieb, bis er wieder nach Damaskus zurückkehrte, wissen wir auch nicht insgesamt. Vielleicht nutzte Gott diese Zeit in einer eher kargen Gegend, um Paulus wirklich noch weiter zu unterrichten, ihm noch nötige Erkenntnisse aufzuschließen. Das kann sein, ja. Aber wir haben keine Ahnung. Und erst nach 3 Jahren kehrt er wieder nach Jerusalem zurück. Zur Erinnerung, 3 Jahre vorher ist er ausgezogen, um die Christen in Damaskus zu vernichten. Er kommt zurück als neuer Apostel für die Heiden. Wow, 3 Jahre später erst. Was werden sich sein Auftraggeber wohl gedacht haben in der Zwischenzeit, ne? Und da bleibt er aber nur 15 Tage. Und er trifft nur 2 andere Apostel, nämlich Kephas, alias Simon Petrus, der Fels, der Sprecher der Apostel. Und er nennt ihn hier bewusst Fels, weil er wirklich ja, Sprecher und einer der Säulen der Apostel und der ersten Gemeinde auch war, ne? Und Jakobus, der leibliche Halbbruder Jesu und der Schreiber des ersten Lehrbriefes. Das ist ja wahrscheinlich der 2. Lehrbrief. Und den trifft er dort. Und das sind 2 Männer, die in einzigartiger Weise ganz dicht am Herrn waren, die beide von ihm in eine ganz spezielle Schule genommen wurden. Also wir haben ja nicht die Zeit, das auszuführen, aber schaut euch mal diese Lebensläufe an. Also Jakobus, der Halbbruder, der sich erst spät bekehrt hat, aber der Jesus mit seinem einzigartigen Wesen ja, einen Großteil seines Lebens vor der Nase hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Petrus, dieser eifernde, stürmische, kernige Typ, der sich so selbst überschätzt und erstmal so tief fallen muss mit der Verleugnung seines Herrn und dann wieder so aufgerichtet, wieder so gebraucht wird, benutzt wird, im guten Sinne eingesetzt wird. So, spezielle Prägung, wirklich beide. 15 Tage dort. Das war zu kurz, um Paulus in alle Dinge zu unterrichten und ihn auf Linie zu bringen. Also ja, ist ja schon ganz schön, lieber Paulus, aber jetzt müssen wir dich erstmal ein bisschen nachschleifen nach Apostelmanier. Ne? Nee, das ist viel zu wenig Zeit. Aber 15 Tage wären genug gewesen, um einen eigenmächtigen, um einen falschen Lehrer und um einen Pseudo-Apostel zu entlarven. Und gerade diesen beiden Typen, gerade einem Petrus, wahrscheinlich auch einem Jakobus, wenn wir seinen Brief lesen, sehr deutlich, kernig, durchgreifend. 15 Tage wären genug gewesen. Und das will er damit deutlich machen. Wir hatten Gemeinschaft, aber es war wirklich nur kurz. Und es war ausreichend, um mich zu überprüfen, aber es war nicht ausreichend, um die große Bibelschule einmal mit mir durchzugehen. Also nach 3 Jahren Aposteldienst, er ist ja schon Apostel, ne, der wird ja nicht irgendwann später Apostel, er wird gleich zum Apostel berufen. Nach 3 Jahren Aposteldienst, ohne Kollegenkontakt, soweit wir wissen, ist Paulus nur gute 2 Wochen bei nur 2 anderen. Seine Berufung, seine Lehre sind nicht menschlich und auch nicht abweichend. Das will er jetzt hiermit auch deutlich machen. Er beruft sich als Gott, als seinen Zeugen, dass er diese Wahrheit sagt. Und dann von Jerusalem geht er weiter nach Syrien und Cilizien, also in Heidengebiete, nördlich von Israel. Paulus war kurz in Kontakt mit 2 Aposteln, aber nochmal, so kurze Zeit, nach so langem Dienst schon, und dann war er wieder unabhängig unterwegs. Und dieses Prinzip von menschlich autark und geistlich gebunden, das kennen wir auch noch heute. Auch, wie gesagt, wenn Paulus eine ganz spezielle Situation durchmachen durfte. Doch auch heute erleben wir, Menschen beginnen die Bibel zu lesen und werden so von Gott unterwiesen. Und vielleicht sind sie sogar am Anfang auf sich allein gestellt. Vielleicht haben sie noch ein bisschen Handreichung, wie gehe ich mit der Bibel um. Und vielleicht gehören sie auch zu einem Umfeld, was eine bestimmte Strömung verfolgt und was auch bestimmte Lehren der Bibel nicht wirklich akzeptiert. Aber durch die Unterweisung Gottes kommen sie zum gleichen Ergebnis wie Geschwister in anderen Zeiten, an anderen Orten, aus anderen Traditionen, anderen Lehrschulen. Also auch heute erleben wir das, dass Menschen, die in so oder so unter so unwahrscheinlichen Umständen die Bibel studieren, also mit schlechter Anleitung manchmal und mit ganz schwacher oder keiner Anleitung oder verstricken ein Umfeld aus falschen Lehren. Und auf einmal erkennen sie zum Beispiel die Bedeutung und die Folgen von Gottes Gnade. Und sehen, Moment, das war so klein gemacht in dem, was ich bisher gehört habe. Und es ist so zentral. Oder die Person und die Funktion des Heiligen Geistes. Sie kommen selber durch die Bibel, durch Gottes Offenbarung zur gleichen Erkenntnis. Oder die Stellung von Werken für einen Gläubigen. Und Gott richtet dieses Bild neu aus und macht klar, stopp, so ist es. Das Fazit von Paulus bis hierhin, das ist Vers 22. Er war den Gemeinden Israels nicht persönlich bekannt. So war er berufen, befähigt und mit Erkenntnis beschenkt, ohne Einfluss von Judaisten und auch ohne Einfluss weitestgehend der bisherigen Gemeindelandschaft. Gott hat alles getan, hat ihn zubereitet, ihn dienstfähig gemacht. Das ist das Entscheidende hier. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt. Das ist nämlich mal eine kleine Überraschung zum Schluss, die Paulus hier nicht in den Mittelpunkt stellt, aber die trotzdem sehr beachtenswert ist. Nämlich 5. unmenschlicher Lobpreis. Das Pendant menschlichen Lobpreis, das können wir an jeder Ecke bekommen, entspricht meistens auch einem menschlichen Evangelium von Selbstverwirklichung, Bedürfnisbefriedigung, was kann Jesus alles für mich tun, im Sinne von Lebensoptimierung, noch ein bisschen Jesus obendrauf, dann wird dein Leben erst richtig schön. Und die Videos, die man sich dazu anschauen darf, sehen aus wie eine Werbung von H&M. So, das ist der menschliche Lobpreis, wie gesagt, kriegt er hinterhergeworfen überall. Unmenschlicher Lobpreis, das ist nämlich heiliger Lobpreis, echter Lobpreis, den erleben wir hier. Die jüdischen Gemeinden kennen Paulus, nochmal. Als Apostel zwar nicht persönlich, aber sie kennen sein Zeugnis als ehemaliger Christenjäger. Das müssen wir immer hier im Blick behalten. Und zwar ein Christenjäger, der jetzt als Missionar und Evangelist dient. Und diese Botschaft, die macht ganz schnell die Runde, das können wir uns vorstellen. Ne? Das ist nicht überraschend, dass sie alle Interesse dran hatten. Das ist ja eine Sensation, muss man wirklich sagen. Da hören die Leute drauf, das interessiert uns. Ne? Und bis heute kennen wir dieses Sprichwort der Wandlung vom Saulus zum Paulus. Das ist ja sprichwörtlich geworden. Das ist ein starkes Zeugnis, aber wie gesagt, das ist auch eine Sensation. Das ist eine Schlagzeile sozusagen. In Idea wäre das ganz dick groß. Wow, was ist passiert? Osama Bin Laden jetzt Missionär. Das ist ungefähr die Botschaft. Abu Bakr al-Baghdadi, jetzt Evangelist. Missionswerk so und so. Boah, was? Klar. Also das ist jetzt nicht überraschend, dass Sie es alle wissen wollten. Es ist menschlich interessant und beachtenswert und geistlich. Ja, was ist es geistlich? Die Reaktion der Gemeinden darauf ist im wundervollsten Sinne unmenschlich. Deshalb auch der unmenschliche Lobpreis. Denn was, mal ernsthaft betrachtet, was ist eine natürliche Reaktion darauf? Eine natürliche Reaktion aus Sicht der Opfer der Verfolgung und der Angehörigen. Eine natürliche Reaktion darauf, dass der einzige Peiniger nun Gnade gefunden hat. Wisst ihr, wo wir die lesen können? Jona. Jona 3, Vers 6, ich lese mal kurz vor, damit wir einen Zusammenhang haben. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, nämlich dass Ninive untergehen wird. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche und beauftragt dann das ganze Volk, dass sie mit Buße tun vor Gott. In der Hoffnung, vielleicht bewirkt es etwas, wenn wir ehrlich Buße tun. Und dann in Vers 10 heißt es, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Natürliche Reaktion darauf, wir müssen uns klar machen, die Bewohner von Ninive und das ganze Volk, das war vergleichbar mit dem islamischen Staat heute. Die haben Israel abgeschlachtet, misshandelt. Es gibt Berichte, wie die aus Körperteilen Pyramiden gebaut haben und so. So, das ist gleiche Liga wie islamischer Staat, ne? Und deshalb wollte der Jona ja auch nicht hin. Warum? Wovor hat er Angst? 4 Vers 1, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Er sagt, wenn ich noch weiter angucken muss, wie diese Schlechter von Gottes Leuten, diese Terroristen, diese Sadisten, diese, so, wir könnten uns jetzt noch viel hier ausdenken, was wir nicht auf der Kanzel sagen wollen, dass die noch Gnade bekommen sollen. Nee, da hört es mit meiner Frömmigkeit wirklich mal auf. So, das ist eine natürliche Reaktion. Ich will, dass die keine Gnade kriegen, dass sie unter Gottes Gericht kommen, dass sie richtig leiden, dass sie bezahlen für das, was sie getan haben. Das ist menschlich, okay? So sind wir. Das wünschen wir uns. Ja klar, wenn Christenverfolgung uns nicht getroffen hat und wir auch keine schrecklichen Bilder gesehen haben und uns damit nicht viel beschäftigt haben, dann sagen wir, ja, ist doch schön, Mensch hat sich bekehrt, ne? Aber wenn ihr gesehen habt, wie irgendwie eure Kinder ins Gefängnis geschleppt wurden oder eure Schwägerinnen oder so, und jemand zusammengeschlagen wurde und ihr gesehen habt, wie Stephanus mit Steinen totgeschlagen wurde. Das wäre nicht unsere menschliche Reaktion, sondern das hier, Jona-mäßig. Aber was machen die Gemeinden? Sie freuen sich darüber, dass es jetzt ein Glaubensbruder ist. Sie freuen sich über die Gnade, die Gott ihm gibt. Sie staunen über Gottes Macht, über seine Pläne mit Menschen, von denen es wirklich keiner erwartet hätte. Und das stärkt auch nochmal sein Zeugnis und das stärkt damit das Evangelium, was er verbreitet. Und nochmal, nach dieser Frage von Unabhängigkeit, ist das hier jetzt schon der Übergang in den nächsten Abschnitt, nämlich, dass er anerkannt wurde trotzdem. Trotz allem wurde er anerkannt. Sie haben für ihn gebetet. Und die Apostel haben ihn auch anerkannt. Darum geht es dann ab Kapitel 2. Und mit ihnen zusammen hat er gekämpft. Und manchmal gab es sogar einen Kampf untereinander um die Wahrheit. Es geht um seine Lehrautorität. Es geht um das Evangelium. Und nur deshalb stellt er sich selbst so sehr dar. Nämlich, nochmal, nur um auf den einen zu zeigen. Der Herr selber, der hat das alles gemacht. Der hat diesen Weg geführt. Das ist so unwahrscheinlich. Nochmal, als erfundene Geschichte würdest du schlechte Kritik kriegen. Ist doch unrealistisch. Solche Geschichten schreibt nur Gott selber. Nämlich mitten in diese Welt hinein, mit Menschen wie uns. Oder wie mit diesem großen Theologen oder diesem schlimmen Verbrecher oder diesem wichtigen Apostel. Und das macht nochmal so deutlich, auf wen es nicht nur beim Zeugnisgeben ankommt, sondern auch beim Gelingen unseres Lebens, beim Gelingen unseres Dienstes. Nochmal, wenn wir uns nur darum drehen, was wir alles nicht können oder was irgendwie anderes besser kann. Auch der Paulus, der kann auch so toll schreiben und reden und schwierige Sachen nahebringen, das kann ich überhaupt gar nicht. Darauf kommt es überhaupt gar nicht an. Du bist ein genauso unwahrscheinlicher Mensch wie ich und wie der Paulus. Und das Wichtige ist, dass wir eben nicht das tun, was uns menschlich nahe ist, nämlich, dass wir darauf warten, dass wir von Menschen einen großen Namen bekommen, dass wir irgendetwas verliehen bekommen, sondern wo Gott uns einen Auftrag gibt, wo Gott uns gebrauchen will, wo Gott uns ruft, dass wir in Bewegung kommen. Und im Rückblick immer wieder darauf zeigen, nein, er hat es gemacht. Mich mochte er gebrauchen, aber Lob kann es nur geben für den Herrn selber. Und so geht es dann in Kapitel 2 auch weiter, in der übernächsten Woche. Und in der nächsten Woche predigt Tobias Neufeld. Bitte betet auch mal für seine weiteren Vorbereitungen. Wir sind am nächsten Wochenende auf Klausurtagung mit der Gemeindeleitung. Wäre auch schön, wenn ihr auch dafür betet. Und lasst uns solche Zeugnisgeber werden, wie der Paulus, mit dem wir unseren Herrn groß machen und uns klein, wo der Mensch erniedrigt wird und Gott verherrlicht. Amen.